Moin Leute und herzlich willkommen zur 57. Folge 3-Punkt-Aufnahme hier live von den DLG Feldtagen. Heute mit August von Borke. Und zwar reden wir über aktuelle Themen hier auf dem Gelände und in der Landwirtschaft. Wir reden über Landwirtschaft in England und Jeremy Clarkson.
Und natürlich über deutsche Jeremy Clarkson, so wie Klaas ja ab und zu auch liebevoll genannt wird.
Viel Spaß dabei.
Alrighty.
So, wir laufen, wir rennen, wir laufen über die Feldtage.
Wir liefen, denn jetzt sitzen wir.
Jetzt sitzen wir. Und zwar sitzen wir auf dem Truck mit der schönsten Aussicht hier auf den Feldtagen.
Heute ausnahmsweise mal powered by Lemkin, weil wir hier einen schönen Blick über die Feldtage haben.
Genau, und ich sitze hier tatsächlich heute nicht mit Jonathan, ich sitze hier ohne Jonathan, aber mit August von Borke von Fendt. Mal wieder.
Ne? 2 Jahre her.
Ist das schon 2 Jahre her?
Die letzten Feldtage war unser Podcast zusammen bei uns im Zelt. Und man soll ja immer Ziele im Leben haben. Und mein Ziel war Dachterrasse. Und das haben wir geschafft.
Das haben wir geschafft. Jetzt fehlt noch ein Aperol.
Klaas, ich habe dir was mitgebracht. Weil wir ja hier so in der Sonne sitzen und Feldtage sind, gibt es Eimer und Strohhüte. Und jetzt setzt du dir mal einen Strohhut auf, dass du nicht so
von,
rot wirst.
Von Can-Am. Ja, ich bin schon rot, das ist der Vorteil.
So.
Geil.
Da wir alkoholfrei sind,
auch gut.
Ein Fläschchen Wasser. Und jetzt kann es losgehen.
Fendt Kühlwasser. Gut.
Muss sein.
Ja. Genau. Ja, Juni ist am Heuman. Für Heu, Grassman. So. Und zwar mit welchem Trecker? Wer hätte es gedacht?
Keine Produktplatzierung.
Nee, stimmt. Machen wir nicht. Okay, August, erzähl mal. Was geht dieses Jahr?
Viel, muss ich sagen. Das Jahr hat ordentlich begonnen mit unserer Markteinführung von den Neuheiten der Traktoren, die wir in Hannover auf der Agritechnica gelauncht haben. 5 Neuheiten. Und sind seitdem durch ganz Europa gefahren und haben die sogenannten NPIs, die New Product Introductions, in ganz Europa bei unseren Händlern vorgestellt und den Kunden nahegebracht. Und das hat ziemlich viel Freude gebracht, weil die Emotionen ja irgendwo dann ankommen. Und weiß ich nicht, ob man jetzt in der Türkei ist oder Island oder in der Ukraine oder in Moldawien oder in Spanien. Mir zeigt das mal wieder, dass Fendt ordentlich Menschen begeistern kann und das macht mir Spaß. Und das ist ja auch bestimmt ein Grund, warum du gerne immer noch Fendt fährst, wenn es dir zumindest die Zeit erlaubt.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil das ist mittlerweile echt selten geworden. Also ich vermisse das manchmal echt, muss ich echt sagen. Das Trecker fahren und dann bin ich manchmal auch froh, wenn ich mal nachts oder irgendwie zwischendurch mal auf den Sonntag oder so auf eine Spritze komme oder irgendwas hin und her fahre. Das ist mittlerweile ein bisschen wie ein Ausgleich und früher habe ich es ja zu Genüge gemacht. Aber jetzt einmal, was mich fast noch mehr interessiert ist, du warst jetzt in den ganzen Ländern, die du gerade aufgezählt hast, warst du mit dabei?
Nein, ich war in Dänemark, ich war in Schweden, ich war in Italien, ich war vor allen Dingen auch in Deutschland unterwegs. Da ist natürlich, sagen wir mal, die Durchsetzung oder die Umsetzung von so einer Roadshow nicht ganz so herausfordernd, weil wir einfach viele Vertriebspartner da haben, aber den ganzen Trott dann irgendwie Richtung Osteuropa zu bewegen, ist eine große Herausforderung, aber es macht eben auch Spaß, weil die Wertschätzung dann da ist. Aber leider, so viel Zeit ist dann nicht da, aber wir haben ein cooles Team, vor allem die Marketingkollegen in Marktoberdorf haben das dann übernommen. Und sozusagen ein gutes Beispiel, wie Marketing und Vertrieb Seite an Seite zusammenarbeiten.
Ja, aber das heißt, um nochmal kurz klarzustellen, was du eigentlich bei Fendt machst, du verantwortest die Verkaufsförderung in Europa. Ist das richtig oder hat sich das...
Ja,
hast du dich schon fortbewegt?
Also ich würde das nochmal ein bisschen gerade rücken. Im Grunde ist meine Hauptaufgabe im Konzern oder in der Marke Fendt dafür zu sorgen, dass unsere Ideen und unsere Kampagnen und unsere Produktinformationen beim Endkunden ankommen. Und das geht einerseits darüber, die Vertriebspartner und Händler auszubilden oder dafür zu sorgen, dass wir gute Trainings machen, dass wir gute motivierende Aktionen nutzen. Das geht aber auch darüber, zu gucken, dass die Endkunden direkt über B2C-Kampagnen, also Business to Customer, eben beim Landwirt ankommen und beim Lohnunternehmer und beim Kunden. Und in erster Linie geht es aber auch darum, dass wir bei uns intern auch dafür sorgen, dass die ganzen Product Experts, die in den ganzen Ländern unterwegs sind, mit einem gleichbleibenden Level an Informationen ja, versorgt werden, um dann eben mit ihrer persönlichen Note letztendlich die, ja, die Fan-Geschichte vor Ort zu erzählen.
Und wird das auch mit dem gleichen Level in den Ländern angenommen, oder?
Prinzipiell ja. Man muss natürlich immer die Zahlen ein bisschen im Blick haben. Deutschland als größter Markt hat natürlich ein viel höheres, eine viel größere Mannschaft. Frankreich, Polen, die Märkte, wo eben die Marke stark vertreten ist, hat auch große Teams. Wenn man dann eben in Osteuropa guckt, arbeiten wir viel mit Importeuren zusammen, dann bilden wir eben direkt dort die Produktexperten aus. Aber prinzipiell wird es überall gleich gut angenommen. Aber die Herausforderung ist natürlich immer so ein bisschen wie stille Post. Kommt das am Ende auch wieder an, was wir dem Ersten ins Ohr flüstern, sagen wir es mal so.
Mhm. Und weil ich möchte so ein bisschen drauf hinaus, weil ich finde das immer interessant, Landwirtschaft in verschiedenen Kulturkreisen und verschiedenen Kulturen. Europa ist alleine ja schon eigentlich so ein bunter Mix an Kulturen. Und wenn man in Brüssel war und da mal gesehen hat, wie die Länder da alle so zusammenkommen und wie die auch zusammen diskutieren, wie viel Arbeit und wie viel Anstrengung das eigentlich ist, die auf einen Nenner zu bringen, das ist extrem schwer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in der Koordination nicht gerade einfach ist. Sag mal, was sind da mit du sagst eben, du warst in Italien, du warst dreimal in Italien. Ist das schon zu viel Italien?
Tutto bene.
Um es mit italienischen Wörtern muss dazu sagen, August ist hier eben die ganze Zeit über die Stadt gelaufen, hat glaube ich dreimal Mille Grazie gesagt. Ich habe gefragt, ob er jetzt nur noch für Italien zuständig ist. Oder.
Nee, absolut nicht. Also die, du sprichst aber einen ganz wichtigen Punkt an und das ist die Landessprache. Mhm. Also Deutsch und Englisch, das ist, die sind die Grundsprachen in der Firma. Aber die Herausforderung ist natürlich, dass der Vertriebskollege in Moldawien oder der Vertriebskollege in Südfrankreich, der gar nicht so gut Englisch spricht, wie man vielleicht denkt, dass alle Englisch können, die Infos dann auch so erhalten. Und das ist überall, glaube ich, die gleiche Herausforderung, das Thema kurzfristige Übersetzung. Ja, eine Produktbroschüre oder eine Präsentation oder auch eine allgemeine Information, die sollte natürlich sofort in der Landessprache verfügbar sein. Und wenn wir das sicherstellen können, dann ist diese Herausforderung auf jeden Fall weniger, aber das ist bestimmt immer ein großes Thema.
Was heißt, also könnt ihr das sicherstellen? Ich meine, eine Broschüre zu übersetzen, das ist, glaube ich, mit heutzutage mit den Tools machbar, außer man muss technische Details übersetzen, das
und
ist,
genau,
glaube ich, die Challenge.
Und genau das ist das Thema. Also wenn ich eine Produktbroschüre in DeepL reinhaue oder in ChatGPT heute oder in Copilot oder wie sie alle heißen, dann passt das so 90%, 95%. Aber wenn aus dem Schrägförderer irgendwie das Crop-Block-Building wird oder wenn aus irgendwelchen, keine Ahnung was, Lost-in-Translation-Kombinationen rauskommen, dann muss man es eben probelesen und korrigieren. Und der Aufwand ist natürlich dann auch irgendwo groß, dass es in die richtige Reihenfolge kommt. Ja, und da wollen wir hundertprozentig sein und deswegen gehen wir da manchmal eine extra Spur. Mhm.
Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn der Markt, ich sag mal, drei Ideals hergibt, so im Jahr oder in zwei Jahren, ist die Frage, ob man dann so eine ganze Produktbroschüre dann übersetzt. Das ist ja gefühlt das, was überbleibt an so einem Drescher, wenn es überhaupt reicht. Also das ist ja schon schwierig, ne?
Klar, Stückzahl rechtfertigt alles. In erster Linie ist aber die Sicherstellung des Wissenstransfers nicht die Broschüre, sondern natürlich der Mensch. Mhm. Und wir haben zum Glück dann überall unsere Experten, die auch ohne eine Produktbroschüre kurzzeitig aufgrund von mangelnder Verfügbarkeit sofort das Wissen, sagen wir es mal so, rüberbringen können. Aber klar, also hohe Stückzahl rechtfertigt alles, was irgendwie Geld kostet.
Aber wenn du jetzt sagst, du hast den Menschen vor Ort, hast du mal ein Beispiel von so einer Nationalität, wie die so drauf sind, dass du da. Also ich möchte jetzt keine Stereotypen unbedingt füttern, sondern einfach so deine realen Erfahrungen.
Ja, habe ich nicht selber erlebt, aber eben aus Erzählungen von meinen Kollegen zum Beispiel aus der Türkei, wo wir mit einem großen Importeur arbeiten. Da gibt es einen eben großen Fendt-Importeur, der hat eingeladen zu dieser Roadshow, um eben die Fendt-Traktor-Neuheiten zu präsentieren. Und einige kamen zu spät, weil der Verkehr irgendwie schwierig war. Das Thema Wertschätzung war da ganz groß, das heißt, haben alle gewartet und es war auch nicht irgendwie schlechte Stimmung oder so, wurde irgendwie rumgenörgelt, dass da einer zu spät kam, sondern es waren alle irgendwie ganz aufrichtig und haben das ultra gewertschätzt, dass eben Fendt gemeinsam mit unserem Importeur da so eine Riesenaktion auf die Beine stellt. Es war ein super Publikum, es ist eben nicht dieses klassische, dass man vielleicht irgendwann mal aufs Handy guckt oder mal irgendwie nach rechts und links guckt, um sich die Beine zu vertreten. Das heißt, das Thema Wertschätzung habe ich auch in Osteuropa selber sehr positiv erlebt. Und das finde ich ein sehr positives Beispiel, auch gegenüber anderen Ländern zum Beispiel. Das heißt nicht, dass es woanders jetzt schlecht ist, ja, aber das ist mir da eben besonders positiv nahegelegt worden, wie dort so ein Ablauf sein kann.
Was, wenn du von der Türkei sprichst, ich sag mal, ich war noch nie in der Türkei.
Ich auch nicht.
Ich kenne nur die Leute, die in der Türkei vielleicht mal Urlaub machen oder auf dem Bazar irgendwelche Trikots mitbringen, die meistens nicht so ganz original sind.
Ja.
Aber ich kann mir Landwirtschaft in der Türkei nicht so einfach vorstellen. Aber ich meine, auf Social Media kursiert ja einiges.
Ja.
Auch einige ganz, ganz wilde Sachen. Was wird denn in der Türkei für ein Fendt verkauft? Was für Leute fahren Fendt in der Türkei? Gibt es da auch Lohner? Oder sind das große Ackerbaubetriebe? Oder, keine Ahnung, fährt man da zum Artischocken ernten mit einem 300er los? Das ist die Sache. Ich weiß es ja nicht, deswegen frei.
Also grundsätzlich sind das natürlich auch Großbetriebe wie vielleicht in Deutschland, aber auch kleinere Betriebe. Das heißt, die Traktoren als solches und auch die anderen Maschinen, die wir dort eben vertreiben über unseren Importeur, ähneln sich so ein bisschen wie die wir auch im Zentraleuropa haben. Wir reden natürlich von einer geringeren Stückzahl, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es eine spezielle, sagen wir mal, Type gibt, die dann vor Ort ein bestimmtes Modell favorisiert. Ja? Auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich selber da eben noch nicht war und natürlich, hatte ich vorhin gesagt, stückzahlmäßig wir natürlich auch einen Fokus dahin legen, wo mehr geht. Aber ich nehme das als persönlichen Anreiz jetzt, das vielleicht nochmal ein bisschen zu durchleuchten und kann dir dann nochmal eine genauere Antwort geben.
Ja, gerne.
Aber eins habe ich in meinen Reisen und wahrscheinlich du auch in deinen Reisen festgestellt, die Landwirtschaft ist am Ende irgendwie ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Es gibt andere Herausforderungen, es gibt andere Märkte, aber wenn ich besonders effektiv meinen Boden beernten möchte, um ihn auch zu nutzen, um etwas da drin wachsen und gedeihen zu lassen und das sehr professionell machen möchte, dann rechtfertigt das auch eine sehr professionelle Maschine. Mhm. Und was ich damit sagen will, ist, dass es in meinen Augen immer darauf ankommt, wer jetzt eigentlich was wie anbaut, um dann auch eine bestimmte technische Ausstattung haben zu wollen.
Mhm. Also ich kann davon sprechen, als ich in Neuseeland war, da war ich ja auch bei so einem Maishäcksel-Lohner, sag ich jetzt mal. Da ist so ein 79 die Berge hoch und runter gefahren und dann hing so ein 942 vor einem Häckselwagen, der hierzulande hinter einem Fünfer hängen würde.
Mhm.
Das lag einfach daran, dass es extremst hügelig da war.
Ja.
Also sie haben da so richtig fette Steigungen, die so hoch und runter müssen, weil sie gefühlt im Gebirge mit Mutterbodenauflage ihren Mais anbauen. Die halten aber ja auch ihre Kühe und so alles draußen. Ställe gibt es da eigentlich nicht. Da wird dann so Kale, also so Kohl angebaut als Winterfutter und so weiter.
Ja.
Und, zumindest auf der Nordinsel. Und das war schon wirklich interessant. Die Südinsel war schon ein bisschen europäisch, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja.
Und ich glaube, das Ähnliches findet man in Australien ja auch wieder. Da gibt es ja extreme Dürre-Standorte, richtig Ach, heiß.
Gut, klar.
Aber auch so Tropenstandorte. Und ich glaube, also dagegen ist das Klima in Deutschland ja sehr konstant und du hast ja eher eine konstantere Struktur. Da ist ja die Geschichte und die Bundesländer eher entscheidend, für was für Betriebe du da vorfindest.
Ne? Ja, also kann ich dir so zustimmen. Dein Beispiel mit Neuseeland kann man ja auch fast zum Beispiel mit Ostholstein vergleichen. In Schleswig-Holstein, da wird es auch ziemlich bergig auf einmal und da werden auch mehr PS für den gleichen Gruber benötigt, wie ich ihn in Holland vielleicht fahre. Und das sind natürlich die äußeren Begebenheiten, die ja am Ende auch unser ganzes Geschäftsfeld, unseren Markt so ein bisschen bestimmen, um den Kunden eben so zu kennen, dass er die richtige Maschine fährt. Um mit dem richtigen Anbaugerät das beste Ergebnis zu erzielen, um den maximalen Ertrag aus der Erde rauszuholen.
Junge, Junge, das wird noch eine richtige Marketingfolge. Ich
merke das. Nee, aber ja. You know the game, das
ja,
ist
ja.
es.
Ja, ja.
Also, dir geht's ja nicht anders zu Hause.
Nee, ist so. Also ich merke jetzt im Moment auch, also eigentlich auf die harte Tour, wie hart ich eigentlich der BWLer sein muss, der eigentlich alles hochgenau betrachtet. Und wenn ich sage, okay, für den Einsatz habe ich genug Stunden und brauche einfach eine Sicherheit und, keine Ahnung, Angebaugerät anhängen und losfahren und keine Isobus-Terminals hin und her bauen, kostet auch Arbeitszeit.
Ja.
Gut, gibt es eine Lösung für, muss man ein gewisses Geld für ausgeben und dann kann man losfahren. Aber, also glaub mir wirklich, vor allen Dingen in der jetzigen Lage in so eine Position zu kommen, ich glaube, das schult nochmal härter, auch fürs Leben lang, um da wirklich das Auge schön offen zu halten, was die Kosten angeht. Und dann gehört eigentlich alles dazu. Ja. Ich meine, im Moment bin ich jetzt nicht in Stimmung, einen Trecker zu kaufen. muss ich jetzt sagen. Da ist man vielleicht aber in Stimmung, ein paar Ersatzteile zu kaufen, hier und da. Und aber so, da muss man vielleicht manchmal auch drüber hin, also was heißt, da muss man drüber hinweg gucken.
Mhm.
Das Leben geht ja weiter und die Wogen muss man irgendwo glätten. Die habe ich nur noch nicht mitgemacht. Deswegen kann ich da noch nicht viel sagen. Deswegen bin ich da noch sehr, sehr vorsichtig.
Ja, also eins muss man dir ja positiv lassen. Du hast in deiner jetzigen Position ziemlich was durchgemacht und zieh meinen Hut davor. Unseren Sonnenhut, den wir hier aufhaben. weil du natürlich diese Zyklen, ich hatte vorhin auf dem Stand bei uns einen Kunden, der sagte, oh, eigentlich, man muss ja das ein bisschen weiter mal aufziehen und vielleicht auf 3 oder 5 Jahre gucken. Das ist ein Auf und Ab und da gibt es immer wieder verschiedene Momente und es ist, finde ich, sehr gesund von dir zu sagen, ja, ich habe jetzt erst 1 Jahr angeguckt. Ich kann ja jetzt nicht schlussfolgern.
Nee, aber vorsichtig bin ich halt.
Deswegen. Richtig.
Vorsichtig bin ich erstmal und wenn ich da ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, dann kann man sich da auch vielleicht ein bisschen...
Besser Vorsicht als Nachsicht, ne?
Genau. Also ich würde auch sagen, ich habe in dem Jahr viel gelernt, viel was Mitarbeiterführung angeht, was wir hatten eben drüber gesprochen, die Kommunikation und die Mittersprache. Wir haben einen rumänischen Kollegen bei uns, der ist schon lange in Deutschland, der kann auch gut Deutsch, aber es gibt immer mal wieder so Situationen, da klappt das nicht so hundertprozentig, ne? Und dann merkt man, wie wichtig das eigentlich ist, dass man klar kommuniziert und wenn man es nicht verstanden hat, dass man so Sachen sagt. Und ich glaube, wir haben eben ein bisschen rumgespielt mit diesen Dialekten. Ich glaube, das ist auf Englisch manchmal auch so. Und sag mal, als du auf den Serials warst, hast du da alle verstanden?
Ja, muss ich sagen, ich war in Irland auf dem Internat, habe 2 Jahre in England gelebt, auf einem Betrieb, wo ich gearbeitet habe und bin, was das Thema Sprachen angeht, eigentlich immer ganz gut unterwegs, was das Verstehen angeht.
Ich finde das bemerkenswert, wenn man auch auf Englisch die Dialekte nachmachen kann. Ja. Versuche ich auch manchmal, aber hört sich immer ein bisschen schief an.
Sure, mate. Ja. Also, das ist ein Thema und das, wir hören das ja auch, wenn wir unsere Trainings und Veranstaltungen machen, ist eigentlich immer die sauberste Variante, wenn jemand Englisch spricht, der kein englischer Muttersprachler ist, weil er dann nicht im Dialekt verfällt, sondern weil er dann das so geradlinig wie möglich ausdrücken möchte, um dann einen Effekt zu erzielen, dass die anderen es eben auch gut verstehen, weil er muss sich ja auch Mühe geben.
Mhm.
Ja, und wenn ich im Allgäu bin, bei den Kollegen im Büro und da mir die Urallgäuer Kollegen entgegenkommen, da muss ich einmal vielleicht ein bisschen genauer hinhören, aber durch Mimik und Gestik versteht man natürlich auch viel.
Ich weiß noch, als ich irgendwann bin ich mal in die Kantine gekommen, da war Peter Settle da. Ist ja auch so ein wirklich legendäres Urgestein, hätte
absolut,
ich jetzt mal gesagt.
Das ist der Vario-Erklärbär.
Und auch sein Video damals dann mit diesem Joystick und so, und das ist ja, also.
Mit diesem orangenen Spielzeugauto.
Er muss sich ja auch sehr anstrengen, um Hochdeutsch zu sprechen. Dann hat man immer noch dieses rollende R und diese. Ich kann es nicht nachmachen.
Und jetzt stell dir vor, dass Peter damals auch die internationalen Schulungen gemacht hat. Das heißt, der Allgäuer geht auf Hochdeutsch oder in die Richtung, um dann auf Englisch zu gehen. Das verstehen alle, da kannst du sicher sein, weil natürlich auch die Gesprächsgeschwindigkeit dann runtergeht und. Ganz spannend bei der ganzen Thematik finde ich im Moment das Thema KI, weil ich teste gerade so eine App, wo ich im Grunde der Audience, also den Teilnehmern, die können dann ihre AirPods oder Kopfhörer einstecken und koppeln sich mit einem Programm auf dem Handy, wo ich dann in ein Mikro spreche und das Ganze live übersetzt. Und der eine hört sich auf Rumänisch an, der zweite auf Ungarisch, der dritte auf Französisch. Das geht ganz gut. Bis die Herausforderung kommt mit den Fachbegrifflichkeiten.
Mhm.
Ja, und je langsamer man da spricht, desto besser geht's. Und sind wir sehr freudig, gerade so Sachen auszuprobieren und das funktioniert ganz gut.
Ja, je fachlicher es wird, desto mehr Kontext brauchst du ja auch, um das richtige Wort zu wählen, wenn du keine passende Übersetzung hast.
Ja.
Aber lass uns nochmal auf die Serials gehen. Ich habe gesehen, Kartoffelmaxe war da.
Ja.
Ich habe deinen Anruf leider verpasst, wo du mich vielleicht Boah, ich hab echt
Vielleicht,
bereut. Also
vielleicht.
vielleicht. Also ich wäre gerne da gewesen. Das war bestimmt richtig cool. Auch generell das mal aufzusaugen, was die Briten, wie die Briten so ticken. Und wie ticken die Briten? Sag mal.
Also ich kenne ja Großbritannien ganz gut.
Erklär vorher vielleicht einmal, was die Serials sind,
Die
damit auch alle an
Serials,
Bord
das
sind.
englische DLG-Feldtage, kann man im Grunde sagen. Oder die, ja, im Grunde eine sehr bekannte Veranstaltung, die auch wie die Feldtage eben durch England wandert und das Thema Pflanzenzucht und Maschinerie sehr eng beschreibt. Es gibt Maschinenvorführungen, es gibt die verschiedenen Aussteller, die sich da präsentieren. Und die Besonderheit dieses Jahr war eben, dass das Ganze auf der Diddley Squat Farm stattfand, die eben für die meisten bekannt ist aus der Serie von Amazon Clarkson's Farm. Und so ein bisschen so einen kleinen Fame-Charakter hatte dadurch, ne? Und sind doch vielleicht der ein oder andere mehr gekommen, der sonst nicht gekommen wäre. Fokus war aber Pflanzenbau und Landtechnik. Und das hat irre Spaß gemacht. Ich kenne England aus meiner Zeit, wo ich dort auf einem Betrieb gearbeitet habe, in der Nähe von Cambridge. Und eins damals schon sehr schätzen gelernt habe, und das ist die Anerkennung und Wertschätzung von der Bevölkerung für die Landwirtschaft. Und mein Beispiel ist da immer, wenn da abends einer mit dreckigen Gummistiefeln in den Pub kommt, dann ist das so irgendwie ganz normal und irgendwie ein bisschen cooler, als das, wenn das wahrscheinlich hier irgendwie in einer Szene-Kneipe in Berlin passieren würde. Krasses Beispiel, weiß ich, aber so in die
Ist ja
Richtung
nicht so,
geht
dass
das.
Landwirte nicht auch zwischendurch mal in Szenekneipen in Berlin unterwegs sind. Das kann man ja nicht. Aber vielleicht halt nicht mit Gummistiefeln,
Kennst du
ne?
einen?
Ich war, also, ja.
Also die Anerkennung, die
Ich sag jetzt besser
Briten,
nichts.
die Briten.
Lass uns einmal kurz nach links gucken. Wir sehen gerade einen Achter, wie er mit einem
Xerix.
Xeric ausklappt. Und ich habe eben schon gedacht, den Motorsound, den kennst du. 7er und 8er, die klingen ja sehr gleich und der klappt da gerade aus. Finde ich schon ein gewaltiges Gespann. Wahnsinn.
Also muss man Horsch auch lassen. Chapeau, ich bin früher viel AGT gefahren und weiß, wie sensibel man damit fahren muss. Und sie haben das Thema Exaktdüngerstreuer auf ein neues Level angehoben. Und in England fahren einige Modelle davon rum, auch ein Betrieb, den wir da besichtigt haben.
Wahrscheinlich mit einer etwas breiteren Bereifung.
Wahrscheinlich, so wie das aussieht von hier. Ja, also ich finde das auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich cooles Produkt, muss man sagen.
Ja, und das ist auch das, wo man diese Scheinwerfer dann mal ausspielen kann.
Die
Wenn die, weil
Ultra
die,
Vision.
ja, jetzt kommt es wieder hier, das Fendt-Marketing.
114.700 Lumen, nur mal
Ja.
so. Aber hell genug.
Ja.
Wollen wir nochmal das Zitat bringen, dass du jemandem in die Fresse leuchten wolltest?
Ich fand das richtig, als ich die Videos angeguckt habe. Ich habe meinem Bruder echt nur das Handy in die Hand gedrückt, als wir da so ein paar Videos aufgenommen haben. Und der ist ja wirklich trocken, ne?
Ja.
Ich versuche das so ein bisschen, aber auf die Trockenheit komme ich nicht. Und dann sagt er ja, so hier zeigt Klaas uns, wie er uns jetzt, mir jetzt richtig in der Fresse leuchtet.
Ja. Also, ein bisschen Spaß muss sein.
Genau.
Landwirtschaft in England steht natürlich vor einer Herausforderung. Der Dritte im Bunde, der nicht hier ist, weiß natürlich auch, dass man einen Reisepass benötigt, weil man nicht mehr in der
Also
EU
wenn's
ist.
da
Und dementsprechend man sozusagen ins Ausland reist. Und ja, aber ich, der englische Lifestyle und so ein bisschen dieses Countryside Erlebnis macht mir immer besonders Spaß. Ich bin gerne in England und deswegen war das für mich eine schöne Abwechslung, die Kollegen in England auf der Messe zu unterstützen, weil natürlich auch das Thema Pflanzenschutztechnik da auf einem sehr hohen Level ist. Gerade was das Thema Bekämpfung von Ungräsern angeht, in der Region, wo ich war, war Ackerfuchsschwanz so der ungerne gesehene, aber doch sehr präsente Feind, das wir jetzt ja hier in Deutschland auch dieses Jahr erleben, weil es ein absolutes Ackerfuchsschwanzjahr ist.
Also, das ist der Wahnsinn bei uns auch, ehrlicherweise,
Irre.
wo erst nichts zu sehen war und wir auch viel bekämpft haben und teilweise sogar da, wo so ein Traxos noch hingekommen ist, da kommt die Scheiße einfach wieder hoch. Junge, der macht aber richtig Alarm hier.
Das Laute ist übrigens der Streuer und nicht der Trecker, ne? Also nicht, dass wir hier was Falsches hören.
Ja, jetzt, bevor wir zu viel springen. Also, Landwirtschaft in England, du hast gesagt,
Ja.
dass der Ackerfuchsschwanz ist ein Problem,
Genau,
definitiv. Also bei uns auch
Pflanzenschutztechnik.
Pflanzenschutztechnik.
Da fährt
Würdest
je.
du, ist die Pflanzen, der Pflanzenschutz da nochmal auf noch anderen Level wie hier?
Ich glaube, es ist noch ein bisschen intensiver, es wird mehr gespritzt. Deswegen ist England ein Markt für absoluter Selbstfahrermarkt. Da gibt es extrem viele Hersteller, die gibt es in Deutschland und im Rest von Europa gar nicht, die selbstfahrende Pflanzenschutztechnik herstellen. Hausham, Sam, Agri, Buggy als Beispiele, die eben relativ rudimentär gebaut sind, ihren Job erfüllen, aber es ist eben ein Self-Propelled Sprayer und das gehört ein Stück weit vielleicht wie die Gummistiefel und die Barberjacke zum
Zum
englischen
guten
Farmer
Ton.
damit dazu. Genauso wie der Crawler, also der Raupenschlepper. Das heißt, für uns ist England ein sehr wichtiger Markt für Spritze und auch für die Raupe. Und das waren auch zwei Kernmaschinen, die wir da gezeigt haben. Für mich besonders wichtig, das Feedback auch zu bekommen von der Kundschaft vor Ort. Also mein Haupteinsatz da war eben, den Rogator zu supporten. Ähnlich wie auf den Feldtagen, es gibt dann die Demo-Blöcke, wo die Maschine durchfährt und ja, also es ist, was das angeht, nochmal anders gesehen. Ja,
Auch arbeitsbreitentechnisch so wie hier, oder?
also von 24 bis wahrscheinlich 48 Meter, ganz gängig. In der Region, wo wir unterwegs waren, konnte man das ziemlich gut spiegeln zu, ich würde mal sagen, Mitteleuropa, Mittelostdeutschland, so.
Vielleicht
Passt ja ganz gut.
eher Küstenregion, irgendwo da auf Rügen oder
Ja,
so, ne? Also kann ich mir vorstellen, dass sie einfach genug Feuchtigkeit haben, auch genug Tau.
also in der Region, ja, auf jeden Fall. Auch relativ plattes Land, aber die Region dann, wo diese Cereals stattfanden, ist dann wieder ziemlich hügelig und ultra steinig. Also du hast da so 15, 20 Zentimeter reellen Boden, sage ich mal, und dann kommen gleich die Steine hoch.
Ich hab dieses Bodenprofil gesehen, was Charlie da irgendwie kurz moderiert hat.
Cheerful Charlie, ja.
Genau. Hast du Gerald auch
Ciao.
getroffen?
Den verstehe ich übrigens auch, aber nee, haben wir nicht
Echt
gesehen.
jetzt?
Ja. Also ich bin da nicht so viel rumgekommen, weil meine Kernaufgabe war, bei uns am Stand zu sein. Aber die anderen haben da im Grunde ja alle gesehen, die irgendwie wichtig waren.
Ja, okay, aber ich meine, ich habe das Bodenprofil gesehen, da war ja wie ich. Also da kommt ja. Also pflügen kannst du da nicht, glaube ich, oder?
Ja, einmal, ne?
Ja, okay, aber ja, wo waren wir gerade? Bodenprofil und ach so, Gerald. Das ist ja eigentlich der Running Gag, dass keiner Gerald versteht, aber was spricht der denn? Du kannst Gerald verstehen?
Na, es geht auch da viel um Mimik und um Gestik, würde ich mal behaupten. Ich behaupte nicht, jedes Wort zu verstehen, aber es geht ja schon darum,
Wuschelt er oder hat er einen Dialekt?
sowohl als auch. Auf dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, hatten wir auch einen sehr herzlichen Mitarbeiter, der auch einen sehr örtlichen, nuscheligen Dialekt hatte. Das hat ein bisschen gedauert, aber durch einen gewissen Singsang in der Stimme konnte man das irgendwie ganz gut dann verstehen und deuten, so. Ja, aber es ist eben schon sehr humoristisch und witzig, sich das anzugucken. Und wenn man dann einmal in der Region war und sieht, wie viel Wert da auf Landschaftspflege gelegt wird und wirklich an vielen Hecken als Begrenzung diese Steinmauern stehen, dann weiß man auch, wie essentiell wichtig so ein Job dann am Ende ist, ne?
Ja, erklär das mal mit diesen Steinmauern. Ich muss ja zugeben, also ich kenne Jeremy Clarkson eigentlich auch aus der Autoszene und ich habe aber nicht alles von der Serie gesehen. Was macht Gerald und was hat das? Hält er eigentlich nur die Steinmauern in Schutz,
Also, ich
oder?
würde mal behaupten, wir reden hier von Winderosion. Und wenn man Winderosion brechen möchte, dann müsste man Hindernisse einbauen. In Norddeutschland sind das gerne die Knicks.
Knicks. Ja.
In
Den Knick auf den
England
Stock
ist es
setzen.
dann vielleicht die Steinmauer. Und natürlich galt es früher auch als Abgrenzung. Nichts ist so sicher wie eine Mauer, um eine Grenze aufzuzeigen. Und das ist eben so ein bisschen historisch gewachsen. Aber sicherlich sind das mit die zwei Hauptgründe, warum die auch heute noch so existent sind.
Weil ich habe das gesehen, auch in den Grünlandregionen, das ist ja unfassbar, was sie da für Wege haben und wie eng das ist. Und dann, wenn du da mit so einem Häcksler durchkurfst,
Rette sich, wer kann.
boah, und dann so ein Auto mit 80 entgegengeschossen kommt, was danach auf dem Dach liegt oder so.
Der Vorteil ist ja, bei Landmaschinen, du sitzt einfach trotzdem in der Mitte. Das ist schon mal nicht das Umdenken, wohingegen man ja im Autoverkehr, den Linksverkehr sich kurz mal verinnerlichen muss, was so lange gut geht, solange man Gegenverkehr hat. Aber wenn man irgendwie nachts mal auf eine Straße einbiegt und da lange nichts kommt, dann, ich glaube, in der Ackerbausprache wäre das der WhatsApp-Schlenker. Aber man muss dann schon mal eben wieder auf die andere Seite rüberfahren.
Das ist mir in Neuseeland auch passiert. Erstmal bin ich eine Woche lang auf der falschen Seite vom Auto eingestiegen.
Ja.
Und jedes Mal, ach scheiße, hier ist ja nicht so.
Griff ins Leere. Auf der anderen
Seite. Oh. Und dann wirklich abends, nachts, wenn du so in deinen Trott reinkommst oder vielleicht müde bist, dann schweifst du rüber und dann merkst du irgendwann, scheiße, falsche Seite.
Ja, das ist.
Ist ja auch gefährlich irgendwo.
Ja.
Aber wenigstens kannst du auf dem Häcksler dann auch über die Mauern rüber gucken.
Genau. Und man sieht eigentlich das, was man erwartet, oder?
Meistens, ich weiß
nicht. Ja, Ackerfläche.
Ja.
Apropos sehen, mein Lieber, was hast du heute gesehen? Wir haben ja zurück mal hier nach Bernburg gehen, auf die Feldtage.
Ich habe den Nexat gesehen. Also erstmal ganz viel Bodenbearbeitung. Ich war eigentlich bei den Live-Events, war ich jetzt nicht draußen. Bodenbearbeitung habe ich mir angeguckt. Hauptsächlich wegen dem Nexat. Und weil ich einfach noch ein bisschen skeptisch bin, dass diese Maschine rein physikalisch überhaupt tiefe Bodenbearbeitung machen kann. Ich glaube, es waren jetzt 13 Zentimeter, also kann man jetzt auch nicht tiefe Bodenbearbeitung nennen, wenn ich es richtig verstanden habe. Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn ich es als, wenn es 30 Zentimeter gewesen wäre, dann wäre ich jetzt beeindruckt gewesen, aber da sahen die Schare jetzt nicht unbedingt nach aus.
Ich kann ja gleich bei Felix Kalverkamp nochmal nachfragen.
Ich habe den tatsächlich eben getroffen, sah am Eingang.
Er war auch bei uns vorhin.
Moin, Felix Kalverkamp.
Hallo Klaas Meyer oder was war seine Antwort?
Nee, der hat, und das ist ja die Sache, ich gehe ja nicht mit der Erwartung ins Gespräch, dass irgendwer mich kennt und deswegen hat er mich dann so angeguckt und dann dachte er vielleicht, ich bin ein Kunde oder keine Ahnung, oh, jetzt muss ich die Verbindung nochmal kurz herstellen. Da habe ich gesagt, nee, es gibt noch keine. Und dann, ich habe nur ganz kurz gesagt, was ich dann mache und dann war es auch schon wieder weg, dann waren wir schon wieder auseinander, aber...
Nicht so wie der Feuerwehrmann in Damp? Okay, du hast den Nexat gesehen, das ist gut.
Ja, den muss ich mir noch
angucken. Super spannendes Thema.
Ist wirklich imposant von der Größe und von der Wirkung her, wenn der einsetzt und die Leistung über die Lipia-Motoren über den Generator in die Radmotoren geht. Ich frage mich nur manchmal, wie das hält und was für Kräfte da eigentlich wirken, wie effizient das Ganze ist und wie das Problem ist ja eigentlich, glaube ich, die Flexibilität. Also das ist ja wirklich ein Login, das ist ein Ökosystem, da musst du erstmal richtig rein wollen und dann kommst du da auch kaum noch wieder raus. Und ich stelle dir jetzt mal eine These auf, das basiert ja stark auf dem CTF-Gedanken, den Control Traffic Farming-Gedanken, dass man immer auf den gleichen Spuren fährt.
Ja.
Ist ja in vielen Regionen auf der Welt auch immer noch gang und gäbe, aber das ist nicht geeignet für jeden Boden. Und zum Beispiel die Horsch-Familie in Knesch-Most hat ja auch gesagt, haben wir gemacht, hat nicht so richtig geklappt.
Genau.
Und deswegen ist die Frage, ob sich das mit dem CTF durchsetzt oder ob die Maschine an sich vielleicht ein bisschen modifiziert irgendwann noch, ja, ich sag mal, sich weiterentwickelt und dieses Konzept, dass man die Arbeitsbreite, die man ja in der Breite jetzt nicht mehr auf die Straße bringen kann, sondern jetzt in der Länge, wie sich das durchsetzt. Ich bin sehr gespannt.
Also ich glaube auch, das ist nicht für überall was, aber an großen Regionen oder wo es die Größe zulässt, vielleicht diese gleichbleibende Fahrspur dann doch im Ganzen eben zu verschieben. Vielleicht ist das in die richtige Richtung gedacht, aber ich bin echt gespannt. Ein ehemaliger Fan-Kollege hat sich neue Herausforderungen gesucht und der sitzt in Kanada und ist der Gebietsmanager für Nexat, Luca.
Luca.
Viele Grüße.
Genau, Grüße gehen
raus. Riesenrespekt, finde ich super spannend und eine coole Aufgabe bestimmt.
Ich glaube, er ist zwischendurch, glaube ich, auch auf TikTok aktiv und lädt da zwischendurch mal was
TikTok mache ich nicht.
Zwischendurch nur mal gesehen, Grüße gehen raus. Und ich glaube auch ein Vertriebskollege von Klaas ist auch zu Nexat gegangen. Kennst du den Herrn von Plato?
Ja, claro, absolut.
Welf.
Welf kenne ich. Viele Grüße.
Ne? Viele Grüße. Auf jeden Fall bestimmt eine interessante Challenge und auch so als Startup, Scale-Up, ich weiß nicht, was sie sich bezeichnen. Mal gucken.
What else? Was gibt's hier noch in Bernburg?
So, genau. Jetzt haben wir ganz schön viel über Nexat gesprochen. Ich habe noch wenig Pflanzen geguckt, das mache ich morgen.
Kannst du mal kurz in deinen Schrittzähler gucken, wie viele Schritte du schon gemacht hast? Ich bin bei 11.000 heute.
Nee, die habe ich glaube ich nicht. Dafür habe ich zu viel geschnackt.
Und ich habe das auch vorhin gedacht, eigentlich sind wir viel bei uns am Stand, aber man läuft ja doch irgendwie ein bisschen rum.
Nee, ich habe 9.000.
Sehr gut. Ist gesund.
Ja.
Würde ich sagen.
Aber ich fahre mittlerweile auch viel Fahrrad zu Hause. Also ich glaube, ich habe mich sehr
Maschine.
Ich habe mich nicht nach hinten entwickelt. Maschine. Mal so. So, aber nochmal zurück. Saatgut. Also jetzt, was Sorten und so angeht, habe ich mich jetzt noch nicht so stark informiert. Heute war eher so der Maschinentag. Aber ich gucke hier schon raus und ich kriege auch noch erwartende Augen, dass ich mir noch eine Blühmischung aussuchen muss. Für unseren, ja, weiß nicht, für unsere Flächen, da wo es schön aussehen soll. Und, nee, was haben wir denn sonst noch gesehen? Ja, Autonomie ist hier nach wie vor, entwickelt sich stetig weiter. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass irgendwas ultra-revolutionäres hier steht, eher ein paar evolutionäre Sachen.
Schön gesagt. Robotik, ne? Es wird, ja. Ist Omnipräsenz. Es fahren mehr Roboter, ohne dass Menschen mit Fernbedienungen daneben stehen.
Ja, genau, das ist ja die Sache. Das frage ich mich ja auch immer. Diese Robotik und die Autonomie. Wie viel sparst du wirklich ein, wenn du die Kabine weglässt? Und wie viel Flexibilität gibst du dafür auf? Die Diskussion hatten wir ja schon mal.
Oh ja. Yeah.
Die Diskussion hatten wir schon mal. Ich glaube, die brauchen wir nicht nochmal führen. Also ich bin auch eher Team bestehende Traktoren automatisieren und die Flexibilität behalten, weil ich merke einfach wirklich, egal was es ist, egal was auf dem Hof los ist, wenn du dich selber zwischendurch draufsetzen kannst, einstellen kannst und so, dann ist gut. Und wenn du absteigst, steigst du ab, dann musst du halt ein bisschen mehr Kosten in Kauf nehmen. Aber
ja,
in unseren Regionen ohne Kabine,
Vielseitigkeit ist,
sehe ich ehrlicherweise noch nicht rein vom Rechtlichen her.
Ja.
Und ansonsten, wenn es jetzt so ein Hackroboter ist, ist das vielleicht ein bisschen was anderes, weil der hat ganz andere Geschwindigkeiten. Und
ja, der macht ja auch einfach, macht so sein Ding, ne?
Der macht so sein Ding, ne? Das ist so das nennt sich dann wirklich Autonomie. Ja, was haben wir denn noch?
Warst du mal bei Fendt?
War ich bei Fendt? Was ist das? Was machen die?
Wir sind führende Hersteller von Landmaschinen.
Ach so. Ja, muss ich mir mal angucken, was die so machen. Nee?
Also wir haben den 500er da, die neue Generation, und sind damit auch in der Vorführing und spielen ganz klar das Thema Agilität und Nutzlast vor allen Dingen.
Mhm, mit dem Fronttank habe ich gesehen.
Mit dem Fronttank, genau, und auch mit der Maisdrille hinten dran.
Mhm. Und mit wenig Luftdruck?
Mit wenig Luftdruck, weil Reifendruckregelanlage verfügbar. Mhm. Und Besonderheit hier ist einfach das Thema, sagen wir mal, reelle Nutzlast, erlaubte Nutzlast. Mhm. Also 4,9 Tonnen.
Heute gerade Thema gewesen tatsächlich. Einer von unseren Jungs wurde heute von der Polizei angehalten.
Autsch. Ich hoffe wegen eines irgendwas.
Laderaumabdeckung.
Mhm.
Gewichte waren, ja, wir wurden auch über die Waage gezogen beim Erdmuldefahren. Gewichte, alles schick, alles schön, alles gut. Aber der Boden hat sich von der Mulde runter bewegt, obwohl er angedrückt war. Jetzt eine kurze Frage nach draußen. Wer von euch hat auf einer Erdmulde ein Abdecksystem? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das
so sandige Böden, dass das alles wegfliegt?
Also das war, ja, also klar haben wir Sandanteil, aber ja. Naja,
Scheiße.
Will ich jetzt nicht groß so beurteilen. Finde ich schwierig. Ich weiß auch nicht, wie ich es jetzt umsetzen soll. Ich muss für morgen noch planen. Deswegen mal gucken.
Abplanen?
Ja, vielleicht auch das. Schauen wir mal, ist natürlich wieder ein Riesenaufwand. Jedes Mal auf- und abplanen mit irgendeiner Siloplane oder was auch immer. Keine Ahnung, aber was willst du machen? Wenn wir nochmal angehalten werden, sind wir halt dran.
Ja.
Nee, das ist scheiße, weil wir müssen halb durch die Stadt.
Und nicht so voll machen.
Ich dachte, ja, haben wir gemacht.
Ja.
Trotzdem ab 35 km/h fliegt. Und ich kann jetzt nicht auf 20 Kilometer immer nur 35 km/h fahren eigentlich.
Nee.
Oder 30. Kann man machen, ja.
Aber gibt es denn Erdmulden mit Abdecksystem?
Gibt es bestimmt. Aber bei uns nicht kein gängiges Thema, ne?
Ja.
Ich kann es verstehen, irgendwo Laderaum. Ich wurde mal auch mal beim Maisfahren angehalten.
Wer nicht?
Wegen Laderaumabdeckung auch. Wir hatten überall die Abdecksysteme drauf, aber manchmal, wenn der trocken ist, dann fliegt es trotzdem ein bisschen. Da sind die aber sehr empfindlich. Aber genau, was Gewichte angeht, ist kein Problem. Aber da ist ja bei euch schon ein bisschen was passiert. Also auch wenn es, ich sag mal, auf dem Papier ist, in der Realität, ja, sprechen wir mal nicht drüber, was da mit manchen Achslasten und Gesamtgewichten manchmal so gemacht wird, aber dass man auch mehr darf auf dem Papier, gerade weil man dann vor der Polizei angehalten wird, ist, glaube ich, wichtig, haben wir gerade heute wieder gelernt.
Ja, absolut.
Und wenn dann so ein Achter auch irgendwo an die 7 Tonnen Nutzlast hat.
7,6.
Genau, sogar noch mehr. Sorry, ich hatte die Broschüre letztens noch in der Hand, aber 7,6, bei welcher Ausstattung, August? Auf jeden Fall nicht mit 900er Rädern, nicht mit einer Frontzapfelle.
Nee.
Sagen wir mal ungefähr 7 Tonnen.
Ist realistisch, ja.
Und Das ist tatsächlich genau der Trecker, der auch bei mir war.
Habe ich vorhin gesehen. Du hast einen kleinen Klaas-Moment vorhin gehabt, ne?
Ja, ich habe einen kurzen Moment gehabt.
Das war schön.
Ja. Und ich habe auch meine Spuren haben wir auch hinterlassen. Ich war selber tatsächlich nicht, aber es ist bei uns passiert, da sind ein, zwei Kratzer am Spiegel.
Jetzt hast du es gesagt.
Jetzt habe ich gesagt.
Steh ich. Sei es drum. Ist in Ordnung, glaube ich.
Gut, aber war ja bei mir. Können wir kurz drüber sprechen? Wie sage ich das jetzt? Also es ist.
Ist das ein Lohnerschlepper für Klaas Meier?
Grundsätzlich ja. Ein Lohnerschlepper ist es, auf jeden Fall. Weil es ist ein. Das Konzept vom Achter, da habe ich mit Joni schon drüber gesprochen, ist in meinen Augen ähnlich geblieben wie beim Vorgänger.
Ja.
Das heißt, schlanke Front und der Motor vielleicht von optimiert aus der kleineren Baureihe mit der Großtraktorenkabine und dem Großtraktoren-Heck, sage ich jetzt mal, große Pumpe. Also Großtraktoren, Eigenschaften etwas kompakter.
Richtig.
Also das Konzept ist so geblieben, Wendigkeit ist da und natürlich braucht man den passenden Einsatz dafür. Ich würde damit vielleicht so ein paar Transportthemen oder Sämaschine oder was auch immer einsetzen, wo vielleicht so ein SCR oder so ein 900er damals vorgesessen hat. Aber ja, stimmig.
Ja, das ist die richtige Antwort. Danke.
Nee, das ist so das Ergebnis. Man hätte es jetzt vielleicht auch nicht ganz viel anders erwartet.
Ja.
Es ist jetzt es wird kein 939, machen wir uns nichts vor.
Nee, ist dazwischen.
Das
ne?
funktioniert nicht. Aber ja. dazwischen Ingo und ja.
Also Thema Transport, Vario Drive, Antriebsstrang, ich muss eben nicht mehr schalten, sondern ich kann eben den Transport in einem Stück durchführen.
Und das durch die ganze Produktpalette. Das ist ja und das ist das Schöne. Und das merke ich auch, wenn ich dann wieder auf einen S4 oder so zurückgehe.
Ja.
Ach scheiße, ich muss ja schalten.
Ja. Also das ist natürlich die Philosophie, die dahinter steckt. Auch die neue Motorengeneration, da ist ja der Core80 drin, wo irgendwie viele Auszeichnungen gewonnen werden. Und das hilft uns natürlich auch in der Firma, Konzerne darüber gut zu sprechen. Macht auch Spaß, das Kunden zu zeigen. Rechtfertigt auch das Thema, was mir immer sehr wichtig ist, Vorführung, Vorführung, Vorführung. Ne? Manche Emotionen weckt man dann am Acker. Und das ist aber cool.
Jetzt, willst du noch was sagen? Sonst, ich will dich nicht aufs Glatteis führen, aber wollen wir noch ein bisschen in die Glaskugel gucken oder lieber nicht?
Wir können gerne in die Glaskugel gucken.
Naja, also.
Ich reiß dich mit rein, wenn du mich aufs Glatteis führst, das ist kein Problem.
Ja gut, kein Problem, machen wir so. Also, neue Kabine auf dem Achter, neue Kabine auf dem Tausender, keine neue Kabine auf dem Neuner.
Ja, was soll ich dazu sagen? Die Pause sagt wahrscheinlich schon alles.
Musst du nicht.
Und
musst
nein,
du nicht.
Alles ist in Ordnung. Also wir entwickeln alle unsere Maschinen Stück für Stück weiter.
Ja.
Und jetzt jüngst eben auch mit dem 300er Update, 500er Update, der neue 800er.
Es kam ja schon viel aufeinander. Also
und
ich glaube, es wird alles zu seiner Zeit wahrscheinlich.
Ich sag mal, logische Schlussfolgerung ist, dass alle Baureihen der Designsprache und auch dem geforderten Komfort nachfolgen und dementsprechend es ist ja auch bekannt, dass Fendt sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung investiert und da gucken wir natürlich schon, dass wir alle Level erreichen mit unseren Maschinen dann irgendwann.
August, du könntest Politiker werden.
Nein, danke.
Doch, doch, könntest du.
Nein, danke.
Könntest du.
Vielleicht Berater.
Das könntest du auch sein. Jetzt ist die Frage, für was? Worin wärst du gerne Berater?
In einem Gebiet, wo ich super sicher bin und wo ich weiß, dass das, was ich sage, Hand und Fuß hat.
Ja, was wäre das? Außerhalb von Landtechnik.
Ich kann gut organisieren, ich kann gut Menschen miteinander verknüpfen.
Mhm.
Ja, sagt man immer Netzwerken.
Das muss ich aber bestätigen.
Da geht es ja nicht nur darum zu sagen, ich bin hier jemand, den alle kennen. Sondern ich finde es immer sehr wichtig, wenn man Leute, die man kennt, die wiederum miteinander vernetzt und daraus irgendwie für alle einen Mehrwert generiert. Das macht mir immer Freude und bringt einem natürlich auch ein bisschen was. Und ansonsten, ich würde mal sagen, Pflanzenbauberater wahrscheinlich nicht. Dazu bin ich zu lange jetzt im Maschinenkonzern, aber es ist ja alles lernbar.
Ich würde sagen, du kannst ein kleines Gewerbe anmelden und schreibst dann die Gewerbeanmeldung. Netzwerkberatung. Networking-Beratung.
Dann rufen die aber von der Telekom an wahrscheinlich. Ja, nee, vielen Dank.
Das wäre vielleicht nicht schlecht, weil hier haben wir auf jeden Fall nicht das beste Netz. Ne?
Good point, ja.
Geht nur mit Starlink.
Haben wir.
Hast du, ne? Hast du ein IPO verfolgt?
Wir haben einen Starlink am Stand, den IPO verfolgt.
Den Börsengang von SpaceX.
Ach nee, das habe ich tatsächlich, also muss ich an der Stelle auch ehrlich gestehen, ja, es interessiert mich, aber nein, weil in solchen Momenten dann irgendwelche anderen Dinge passieren.
Glaube ich.
Und dann verfolge ich lieber andere Dinge nach als das. Und dementsprechend, nee.
Wilde Geschichte auf jeden Fall.
Okay.
Elon Musk ist, ich weiß nicht, ob es noch ist, aber war kurzzeitig Billionär.
Oh.
Einfach, aber alles ein bisschen basierend auf Geschäftsmodellen, die es vielleicht jetzt noch nicht unbedingt gibt.
Stell dir mal vor, der wird in Landtechnik jetzt
Rechenzentren, wer weiß, dass der Rechenzentren ins All schießt und um die Erde fliegen lässt, das hat vor 2 Jahren auch noch keiner dran gedacht. Pass auf, ja. nicht, dass der noch...
Also wir können nie genug Satelliten im All gebrauchen, um unsere Landtechnik so genau wie möglich über den Acker fahren zu lassen.
Das ist mal Fakt.
Und bei allen anderen Sachen halte ich mich im Moment zumindest noch raus. Aber es hilft natürlich der Gesamtgeschichte.
Ehrlicherweise auch eine coole Innovation, um wirklich Internet an allen Punkten der Erde verfügbar zu machen.
Ja, also auch überall besser als in Deutschland auf jeden Fall. Ja. Bist du Offroad gefahren bei Can-Am?
Nee, noch nicht. Ich habe bis jetzt hauptsächlich, genetzwerkt.
Sehr gut.
Viele Leute getroffen. Eigentlich, ja, also ich könnte mich da jetzt auf den Parcours begeben und mich mal richtig auf die Schnauze legen. Wäre bestimmt auch lustig. Aber
es gibt hier viel zu sehen, das muss man schon sagen. Und das macht die Feldtage ja irgendwie auch immer so besonders. Und deswegen sind wir wahrscheinlich alle immer so gerne hier. Ein Beispiel haben wir gerade schon genannt mit dem Thema Netzwerken. Ich finde es besonders cool, sich eben in der Branche auszutauschen. Das muss man immer mal machen, auch mit seinen treuen Marktbegleitern. Das ist irgendwie gut. Am Ende sind wir alle irgendwie, man kennt sich, sage ich
ja,
immer.
Ja, ja. Und, also schon teilweise kollegial.
Ja, es gibt ja auch das Naming, dass die dass die Feldtage so ein bisschen das Festival der Landwirtschaft sind und so ein bisschen draußen ist. Und das macht irgendwie Spaß. Und ich glaube, das tut uns allen auch gut, dass wir da ganz guten hier mal unter uns gute Energie aufnehmen, um dann auch im Täglichen darüber zu argumentieren und unsere Arbeit gut zu machen.
Ja, ich fand das Wetter heute auch angenehm und ich fand es auch höchst entspannt. Es war jetzt nicht brutal voll, aber es war, also ich fand es heute ein sehr, sehr angenehmer Tag. Mal gucken, wie es die nächsten Tage wird.
Absolut. Ja, dann rocken wir es ab, oder?
Ja, außer du hast noch was auf dem Herzen.
Ich freue mich natürlich, wenn wir sehr viele Besucher hier nach Bernburg noch locken. Wir als Branche und natürlich auch wir als Fendt. Wir haben hier viel zu erzählen, wir haben viel zu zeigen. Wir reden über aktuelle Themen und das auch nach Feierabend. Und wir haben eine gute Stimmung irgendwie gerade.
Ja.
Und das macht Spaß, deswegen kommt alle hierher. Kommt alle von der Autobahn, da kommt man einfach aufs Gelände. Kleiner Profi-Tipp hier. Und ja, ich freue mich.
Perfekt. Ich sehe schon Malte von Weitem. Malte ist auch an Fachsimpeln. Freue ich mich schon, wenn ich ihn gleich treffe und er sein Büchlein aufschlägt und ein paar Notizen macht.
Absolut.
Deswegen würde ich sagen, lass uns in den gemütlichen Teil des Abends übergehen. Es ist nach 18 Uhr. Vinci ist auch da.
Ja, also.
Alle beisammen. Ich würde sagen, wir beenden das Familientreffen und hören uns in der nächsten Folge.
Danke nochmal an Lemken, dass wir hier die geile Dachterrasse nutzen durften. Ja. Und jetzt würde ich sagen, Cheerio, bis bald.
Haut rein.